Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute zu Gast ist DTU-Bundestrainer Thomas Müller. Hallo Thomas.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit mir zu reden. Die Olympischen Spiele sind ja jetzt schon so einen guten Monat her. Konntest du dich schon ein bisschen erholen von dieser intensiven Zeit?
Ja, also ein wenig schon. Das war wirklich eine sehr anstrengende Zeit. Und ich konnte dann mal die Zeit danach nutzen, für knappe 2 Wochen ein bisschen abzutauchen. Nicht ganz, aber ein großes Stück weit abzutauchen und mich auch ein bisschen zu erholen.
Jetzt hast du natürlich schon einen größeren zeitlichen Abstand zu den Rennen. Wie blickst du ja knapp einen Monat später auf die Spiele zurück?
Ja, also nach wie vor ein bisschen zweigeteilt, weil wir natürlich in den Einzelrennen nicht das erreicht haben, was wir erreichen wollten. Aber am Ende glücklich, zufrieden und ja, also aufgrund dieses Erfolges mit dem Olympiasieg im Mixed Relay in der Staffel praktisch. Also beide Dinge spielen dort eine Rolle, aber im letzten Endes überstrahlt, glaube ich, der absolut schöne Erfolg mit dem Olympiasieg, dass die Einzelrennen nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vielleicht erhofft hatten.
Wenn du jetzt auf das Jahr zurückblickst im Ganzen mit Start ja auf Lanzarote im Trainingslager, wie verlief so die Saison bis zu den Olympischen Spielen? Wart ihr im Trainerstab auch zufrieden mit den Ergebnissen und den Trainingswerten, bis dann Paris anstand?
Ja, das würde ich sagen. Das war ein bisschen, es war an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen holprig. Überwiegend ist es aber sehr gut durchgelaufen. Wenn man schaut, wir waren vielleicht, um das kurz nochmal zu skizzieren, was die Vorbereitung angeht, wir waren in Fuerte, haben dort vor Weihnachten 14 Tage einen gemeinsamen Lehrgang mit den Athleten gemacht. Dann waren einige nochmal individuell in der Sonne, direkt im Januar. Dann waren wir 4 Wochen in Namibia, in der Höhe, auch mit Hitzeanpassung, Hitzeakklimatisation, sind dann direkt nach Abu Dhabi gegangen. Der Wettkampf fiel leider aus. Das war schon ein Tiefschlag, weil wir uns dort eigentlich erhofft hatten, dass wir den Leistungsstand an der Stelle schon mal gut einschätzen können. Wir haben jetzt nicht hingetapert oder das dort speziell vorbereitet, aber das war eigentlich so ein Punkt, der ein bisschen enttäuschend war, dass wir an der Stelle kein Feedback bekommen haben, wo stehen wir. Dann ging es weiter über die WTCS-Rennen und ich glaube Yokohama, Cagliari, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Das war dann im Prinzip der Abschluss auch der Qualifikation zu Ende Mai. Und wir hatten dort teilweise sehr gute Ergebnisse, aber teilweise auch durchwachsene Ergebnisse. Und dann geht natürlich die Frage los, okay, ist das jetzt eine Momentaufnahme, wo man davon ausgehen kann, da ist vielleicht im Wettkampf nicht alles glücklich gelaufen, oder stellt man dort ein bisschen größere Fragen in Richtung der Vorbereitung? Und das sind dann immer so unterschiedliche Ansichten, die man dort teilt, wo man mit den Heimtrainern, mit den Athleten ins Gespräch muss, wo ich auch noch Mitstreiter habe, ganz wichtige Mitstreiter, die dort eine Meinung dazu haben, im Sinne der Analyse, der Einschätzung, was an Training gelaufen ist, wie der Leistungsstand wirklich ist. Und dann sind wir im Prinzip mit der ersten Gruppe Anfang Mitte Juni in die Höhe gestartet, um dann praktisch mit 3 Wochen Abstand die Olympischen Spiele zu machen. Das war die Variante von Lasse Lührs. Und wir sind mit 4 Athleten, glaube ich, insgesamt in die Höhe gestartet zu Anfang Juli, um dann direkt aus der Höhe die Anreise zu den Olympischen Spielen zu machen. Ja, das vielleicht so zurückblickend. Und zusammenfassend muss man sagen, dass es, ich sag mal, ja, ich würde sagen, bei Lisa Tertsch super gut durchgelaufen ist, dass wir bei Tim an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einen Wackler hatten, auch bei Lasse, auch bei Jonas. Aber wir haben es insgesamt geschafft, und das ist eigentlich das Abschließende vielleicht dazu, dass wir 6 oder dass es den Athleten mit den Heimtrainern in erster Linie gelungen ist, alle Athleten gesund und fit an die Startliste zu bringen, an die Startlinie zu bringen.
Wie läuft dann die Kommunikation auch zwischen dir und den Heimtrainern ab im Verlauf der Saison? Seid ihr permanent in Kontakt oder ist es immer nur mal sporadisch wieder, wenn irgendwas Besonderes passiert ist?
Ich würde sagen, Beides trifft's nicht so ganz. Also sporadisch wäre, ja gut, wir unterhalten uns mal kurz vor Olympia. Kontinuierlich würde vielleicht bedeuten jede Woche. Ich würde sagen, wir haben dort schon eine Kontinuität drin. Wobei ich in erster Linie dann aktiv werde, wenn ich glaube oder das für notwendig erachte, dass wir eventuell irgendwo korrigieren muss. Wir tauschen uns natürlich aus, wenn ein Wettkampf war, wenn eine wichtige Trainingsphase war, dass man so ein bisschen Feedback hat. Wenn alles läuft, besteht eher weniger Kommunikationsbedarf. Mhm. Wenn es an irgendeiner Stelle so ist, dass man denkt, gut, jetzt müssen wir da mal ein Auge drauf werfen oder vielleicht ein bisschen die eine oder andere Frage stellen oder mal korrigieren, dann wird die Kommunikation häufiger und enger. Und das läuft dann per Telefon in erster Linie. Also wir sind praktisch, also heutzutage läuft ja sehr viel online und wir haben eine Trainingsplattform, die wir nutzen, wo die Daten einlaufen. Da hat man dann auch einen Überblick und sieht, wenn jemand mal einen Ausfall hat oder krank ist. Und da hat man dann auch den Punkt oder den Einblick, wo man dann einen Ansatz finden kann.
Ja. Wie tief war dieser Cut tatsächlich, den ja der Rennausfall des WTCS-Renns in Abu Dhabi dann hinterlassen hat? Also hattet ihr dann trotzdem irgendwelche Werte, die ihr dann noch mitnehmen konntet, oder war das erstmal so ein Loch, in das ihr irgendwie auch datentechnisch gefallen seid, weil ihr gar keine Vergleichswerte hattet?
Ja, ganz so, also das war natürlich erstmal ein Tiefschlag, erst so eher auf der psychischen, moralischen Ebene. Mhm. Wir hatten dann, es gab ja dann ein kurzfristiges Rennen vor Ort, was so ein paar Athleten angezettelt haben, da haben wir schon ein bisschen was mitgenommen. Aber im Prinzip sind wir schon erstmal so gewesen, dass wir nichts weiter hatten an dem Punkt. Ja? Ja. Aber es war in dem Fall nicht so dramatisch, weil wir hatten eine enge Begleitung, was Datenwissenschaft anging, über den Lehrgang in Namibia, mhm, und hatten dort eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl, wo es bei jedem so hingehen könnte.
Dann gab es ja in den letzten Wochen des Qualifikationszeitraums ja noch diesen Zweikampf von Jonas Schomburg und Lasse Priester um den letzten Platz bei den Männern. Wie habt ihr die Situation im Team wahrgenommen?
Ja, also die beiden Jungs sind dort absolut fair und souverän damit umgegangen. Also die beiden, das ist jetzt nicht irgendwo aus unserer Sicht ausgeartet oder, also die haben das wirklich super, super gut gelöst, mhm, für sich miteinander. Es war ein sportlich fairer Wettstreit, wo sich Jonas dann sehr, sehr klar und überzeugend durchgesetzt hat. Im Nachgang, ich meine, er hat das auch öffentlich gemacht, ist dann dort was passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Dass dort ein gesundheitlicher Aspekt bei Lasse Priester mit reingespielt hat, der ihn schon auch Leistung gekostet hat, der am Ende auch eine relativ gefährliche Angelegenheit war. Mhm. Und ja, damit war das für ihn gelaufen. Das Ärgerliche an der Stelle war, dass wir die Ursache damals nicht direkt kannten. Also er nicht, wir nicht. Und man natürlich dann immer die Frage stellt, okay, ist das jetzt wieder was Temporäres oder unter dem Aspekt dumm gelaufen oder vielleicht, dass man so in Richtung der mentalen Komponente sucht, aber am Ende ist es ein harter körperlicher Fakt gewesen und damit war die Entscheidung im Prinzip auch sehr klar und eindeutig dann.
Ja, du hast es angesprochen, Lasse Priester hatte dann ja einen Herzinfarkt tatsächlich. Wie hast du von der Erkrankung dann auch erfahren und von dieser akuten Situation?
Ja, ich habe von ihm selber dann erfahren, als die Diagnose im Prinzip klar war. Ich hatte aber auch schon vorher Nachbesprechungen zu den Wettkämpfen, die er unter dieser Erkrankung noch gemacht hat. Mhm. Und da hat er die Situation schon sehr, also ja, wie soll ich sagen, er hat dort sehr klar schildern können, dass da irgendwo ein Problem ist und das klang nicht so gut. Und wir hatten dann im Prinzip mit unserem Ärzteteam immer darauf hingewirkt, dass wir eine saubere Abklärung brauchen, weil wir nicht so richtig wissen, woran wir sind. Mhm. Und die kam dann, muss man vielleicht kritischerweise eingestehen, ein bisschen zu spät. Und ja, dann war die Sache relativ schnell klar. Wir hatten dort noch ein bisschen andere Vermutungen. Wir haben dort auch an der einen oder anderen Stelle auch Ärzte mit dabei, aber es ist halt, sag ich mal, der berühmte Fall von 10.000 zu 1. Ja. Und wir hatten null Zweifel an Lasse seiner Form und Gesundheit während des Lehrgangs Namibia oder auch während des Lehrgangs Fuerte, aber auch bei der Untersuchung, wo er nochmal gecheckt wurde im Januar, dort war im Prinzip alles okay. Und dann war im Prinzip nur die Frage hinterher, okay, wo ist das passiert? Und das kann er relativ klar beschreiben.
Wie habt ihr dann interveniert, als klar war, da liegt jetzt ein Herzinfarkt vor?
Ja, dann intervenieren wir nicht, dann intervenieren die Ärzte direkt. Also dann gibt's die rote Karte und eine weitere Abklärung. Und das ist der Stand bis vor wenigen Wochen, wobei er jetzt wieder im Training ist.
Also er kann wieder trainieren?
Ja.
Wie sieht das aus mit einer...
Vielleicht einschränkend, nicht vollumfänglich.
Ja.
Es sind dort noch ein paar Dinge offen, aber er ist wieder im Training.
Ja, und es sieht auch gut aus mit einer Rückkehr in den Leistungssport.
Ja, das ist noch ein bisschen offen.
Wie gesagt, es gab diesen Zweikampf, dann stand der Kader fest für die Olympischen Spiele. War das aus deiner Sicht der bestmögliche Kader?
Ja, am Ende würde ich sagen, wenn man sich die Weltrangliste anguckt oder die Ergebnisse über die letzte Zeit, dann muss man schon sagen, ich will jetzt niemand Unrecht tun, aber der bestmögliche Kader war in dem Zeitraum. Wir haben auch mehr oder weniger einen Dank von den Athleten bekommen, dass die Qualifikation sauber, fair, mit klaren Kriterien so gelaufen ist. Und ich denke, wir haben uns auch dort, ja, am Ende ist das eine Entscheidung, wie man als Verband so eine Qualifikation aufsetzt, die man mit 3 Jahren Vorlauf trifft. Und da muss man verschiedene Dinge mit abwägen, was eben Staffel und Einzel angeht und ob man mehr in Richtung einer kurzfristigen oder einer langfristigen Qualifikation geht. Wir haben eine gewisse Stabilität in der Wettkampfleistung vorausgesetzt, haben die Top 8 als angemessenes Ziel bei den hochkarätigsten Wettkämpfen gesehen. Und ich würde sagen, in der Rückschau ist das aus unserer Sicht sehr gut gelaufen und ich glaube auch aus Sicht der Athletinnen und Athleten.
Ja, wie vergleichst du so den Qualifikationsprozess, der in Deutschland ja doch sehr objektiv war, mit diesen subjektiven Entscheidungen, wie zum Beispiel in Italien oder in Großbritannien, wo es ja dann auch viele Rücktritte gab oder sogar Klagen?
Ja, also da sind wir natürlich super happy. Man muss aber auch sagen, dass wir uns auch schon mal sehr die Finger verbrannt haben. Wir hatten auch schon 2016 ein ziemliches Debakel, was die Olympianominierung angeht und sind dort natürlich sehr sensibilisiert. Und ich finde es immer schwierig, gerade wenn das so läuft wie in Italien oder in Großbritannien, am Ende ist es unfair den Athleten gegenüber. Und wir sind uns sehr bewusst in der DTU, dass wir eine Art Vorrangstellung haben und der einzige Verband sind, mit dem es möglich ist, im Triathlon zu den Olympischen Spielen zu kommen. Wenn ich mir die Ironman-Geschichte oder die Langdistanz jetzt mal anschaue, da gibt es die Challenge, da gibt es die T100, inzwischen da gibt es Ironman. Also da habe ich viele hochkarätische Wettkämpfe mit diversen Verdienstmöglichkeiten, wo ich als Athlet ein bisschen flexibel bin. Wenn ich zu den Olympischen Spielen will, gibt es nur einen Weg und der geht über die Deutsche Triathlon Union, über World Triathlon, über das IOC am Ende. Und dieser Situation sind wir uns bewusst und wir versuchen sie so fair wie es geht im Sinne der sportlichen Leistung für die Athleten transparent zu entscheiden.
Wie zuversichtlich seid ihr dann in die Spiele gegangen, gerade auch mit dem Mixed Relay WM-Titel in Hamburg, dann schon zum 2. Jahr in Folge?
Ja, da muss man vielleicht einschränken, dass dieses Jahr in Hamburg das Feld nicht so super stark besetzt war. Aber wir waren uns aufgrund der Ergebnisse der letzten 2 Jahre im Prinzip sicher und haben das auch für uns als Zielstellung klar formuliert, dass wir dort in der Staffel in Paris auf jeden Fall eine Medaille holen wollen. Also da waren wir uns relativ sicher, nicht 100%, das geht natürlich nie. Wir wissen immer und haben das auch in diesem Staffel gesehen, dass trotz trockener Straße eben mal ein Sturz passieren kann, der am Ende 2 Teams den Kopf gekostet hat, direkt an Position 1. Wir haben viele Wechsel, wir haben also viele Möglichkeiten, Zeitstrafen zu kassieren, die dir dann bei so einem Staffelrennen, wenn es so eng zugeht, sofort auf die Füße fallen würden. Also es ist immer höchste Konzentration gefordert, nicht diese Strafen zu kassieren. Und höchste Konzentration, das Rennen erstmal sauber durchzubringen. Deswegen ist man dort nie ganz sicher, aber von unserem Leistungsvermögen, was wir generell haben, ist es, glaube ich, sehr klar geworden in den letzten 2 Jahren, dass wir dort auch berechtigt zu diesem Kreis dazugezählt wurden.
Ja. Dann müssen wir auf jeden Fall einmal über den Fluss sprechen. Wie viele Stunden Schlaf hat dich die Seine gekostet in den Wochen vor Olympia?
Ja, ein bisschen schon. Wobei das natürlich in der Presse hoch aufgehangen war und uns, glaube ich, viel Aufmerksamkeit unmittelbar im Vorfeld beschert hat. Bei den Athleten hat das kaum eine Rolle gespielt, muss man ehrlicherweise sagen. Und für uns war der Fluss in 2 Richtungen zu bewerten oder im Blick zu behalten. Das eine war die Wasserqualität, wo aber natürlich ganz klar die Verantwortung nicht bei uns liegt, sondern beim Veranstalter. Mhm. Wir haben dort dem Veranstalter ein gewisses Grundvertrauen schon entgegengebracht. Das haben wir auch beim Testevent gehabt. Wir hatten beim Testevent die Situation, dass wir unseren Athletinnen und Athleten empfohlen haben, die Swimfarm zu nutzen. Es haben letztes Jahr beim Testevent nur circa 1/3 der Athleten geschätzt, dass die Swimfarm genutzt, weil sie natürlich Angst hatten vor Durchfall, Erbrechen, vor Wasserqualität. So, aber wir haben immer gesagt, wenn World Triathlon sagt, das Wasser ist in Ordnung, dann ist es in Ordnung, dann empfehlen wir euch, dort zu schwimmen. Am Ende ist es auch so gelaufen. Und wir hatten auch im Nachgang keinerlei Probleme in Richtung Magen-Darm. Ja. Und der 2. Aspekt ist natürlich die Frage der Wahl der Linie, die Strömung. Und dort war schon früh klar über den öffentlich einsehbaren Pegel Austerlitz und über Unterstützung, die wir in dem Bereich von FES Berlin, von der Forschungs- und Entwicklungsstelle Sport Berlin bekommen haben, dass wir deutlich mehr Strömung haben werden aufgrund des höheren Wasservolumens, was dort insgesamt durchgegangen ist, als im Jahr davor. Mhm. Und insofern war für uns klar, okay, wir müssen uns mit Strömung beschäftigen, wir müssen uns mit der Linie nochmal beschäftigen. Und wir hatten dort an der Stelle Unterstützung von FES, die Ende Juni dort auf der Seen nochmal sehr intensiv Strömungsmessungen gemacht haben und auch verschiedene Wege des Hin- und Zurückschwimmens simuliert haben, so dass wir eigentlich dann Mitte Juni schon während der Vorbereitung mit den Athleten sprechen konnten. Das hat der Torben Hoffmeister in erster Linie gemacht, unser Bundestrainer Bildung und Wissenschaft, der dort mit FES sehr eng im Austausch stand, um den Athleten eine klare Empfehlung geben zu können, was ist der Unterschied, wenn ich versuche, gerade zurückzuschwimmen oder den Weg nehme, genau am Rand, so weit, wie es nur irgendwie geht. Und die Unterschiede waren dramatisch, was die Simulation ergeben hat, so dass unsere Empfehlung an die Athleten sehr früh sehr klar war, so dass uns das eigentlich überhaupt kaum noch irgendwelche Bauchschmerzen gemacht hat. Also für uns war die Linie klar, für die Athleten war die Linie sehr klar. Wir hatten es mit den Athleten sauber kommuniziert. Und dann kam eben nur die Unsicherheit, wie hoch wird jetzt die Strömung sein, beziehungsweise wann sind die Wasserwerte so okay, dass wir loslegen können.
Ja. Wie fandest du die Entscheidung auch vom World Triathlon und vom IOC, dass man auf der Seine beharrt und nicht auf ein anderes Gewässer ausweichen würde im Ernstfall?
Die Frage kam natürlich auch schon während der Olympischen Spiele immer mal. Im Nachgang würde ich sagen, war das eine gute Entscheidung. Also wir haben ja in Paris bei den Olympischen Spielen an verschiedensten Stellen gesehen, dass die Veranstalter immer bemüht waren, den Triathlon nicht auf die grüne Wiese zu verfassen oder zu packen oder auch andere Sportveranstaltungen, sondern ins Zentrum der Stadt zu holen. Und das mit möglichst attraktiven Sehenswürdigkeiten zu verbinden, so würde ich es mal nennen. Und das ist, glaube ich, super gelungen. Und insofern passte der Triathlon dort ins Bild. Und im Nachgang, würde ich sagen, war es natürlich mit einem hohen Risiko und verbunden. Mit viel Improvisieren vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber die Botschaft, würde ich sagen, die Seen ist sauber nach über 100 Jahren und sie ist schwimmbar. Und ich sag mal, die Bemühungen sind einfach da, den Fluss wieder sauber zu kriegen, so wie sich das eigentlich im Sinne der Umwelt und der Nachhaltigkeit gehört. Ich denke, die ist rübergekommen und die hat so auch funktioniert.
Ja. Wie habt ihr euch so zu dem Zeitpunkt vor den Spielen noch auf eine mögliche Absage vorbereitet? War irgendein Fokus auf Koppeleinheiten, Duathlon spezifisch, oder habt ihr da gar nicht drüber nachgedacht?
Doch, wir haben drüber nachgedacht, aber wir sind immer von Triathlon ausgegangen. Wir haben den Athleten nur die Empfehlung gegeben, vielleicht einmal die Woche ein bisschen in die Richtung zu denken, was die Duathlon-Spezifik angeht, dass man vielleicht eine intensive Laufeinheit dann nochmal mit einer Radeinheit verbindet. Also wenn man vielleicht in Tempolauftraining gemacht hat, nochmal kurz auf die Rolle gehen und mal ein paar Minuten straff anfahren, dass man diesen ersten Übergang mit hat.
Wie realistisch würdest du sagen, war die Austragung eines Duathlons wirklich? Also hätte oder hat der Weltverband das dann nicht sowieso schlussendlich durchgeboxt, in Anführungsstrichen?
Also ich denke, die Möglichkeit eines Duathlons war absolut gegeben, weil was nicht funktioniert hätte, ist, unter Ignorierung von miesen Wasserwerten die Einzelrennen als Triathlon durchzuziehen und dann niemanden mehr in der Staffel zu haben, der startfähig ist. Deswegen war ich mir selbst immer relativ sicher, wenn der Weltverband sagt, okay, wir machen die Einzelrennen, dann werden die Wasserwerte auch so sein, dass niemand krank wird. Mhm. Weil die Athleten haben 5 Tage später einen Staffelwettkampf. Und wenn da in Größenordnung Probleme mit Magen-Darm auftreten, das wäre ein ganz schlechtes Bild für die Sportart gewesen.
Ja. Dann wurde das Männerrennen schlussendlich doch verschoben. Wie haben die Athleten auf die Verschiebung reagiert?
Also ich würde jetzt mal sagen, zumindest ging es uns so, mit Erleichterung. Mhm. Es war zum ersten eine Überraschung, weil dieser Plan war vorher nicht besprochen. Es war besprochen, wenn es eine Verschiebung gibt, dann um 4 Tage oder 3 Tage. Mhm. Auf diesen Notfalltag. Und insofern kam die Verschiebung dann auf den direkt nachfolgenden Tag erstmal ein Stück weit überraschend. Aber im Nachgang muss man sagen, für alle Beteiligten die beste Lösung. Weil mit den Männern dann nochmal 3 Tage durchhangeln und die Frauen sind eigentlich schon fertig, das wäre für alle Beteiligten die schlechtere Lösung gewesen.
Ja. Wie fällt jetzt heute dein Fazit des Männerrenns aus? Weißt du jetzt, was ihr damals hättet besser oder anders machen können?
Ja, wir hätten vielleicht irgendwie eine Lösung finden müssen, aber schwierig. Fällt mir auch nicht so richtig was ein, um mehr Schlaf zu bekommen, weil natürlich dann die Nacht, 2 Nächte davor, 4 Uhr der Wecker klingelt und eigentlich die Athleten bereit sind zu starten und dann legt sich niemand wieder hin und kann einfach weiterschlafen und sagen, na gut, dann machen wir morgen weiter.
Ja.
Mit Lasse haben wir dann noch mal ein bisschen diskutiert, dass dann plötzlich ein bisschen Hitze ins Spiel kam, was ihm nicht so super gut liegt, was in dem Maße vielleicht ein bisschen besser hätte vorbereitet werden können. Das ist so zum Fazit des Männerrennens.
Ja. Also du hast gerade Lasse angesprochen und ja seine Probleme auch mit bisschen mehr Hitze. Wie genau hätte da die Vorbereitung anders aussehen können? Was wären so akute Maßnahmen gewesen?
Ja, das Training in die Sonne verlegen oder Hitzebedingungen dann zu Hause mal zu schaffen, um dann auch intensive Einheiten bei unter Mittag vielleicht, wenn die Sonne am meisten scheint, zu trainieren.
Ja. Du hast im Interview bei uns nach den Einzelrennen angesprochen, dass Tim gerade auch mit Schlafmangel etc. weniger gut zurechtkommt. War das bei ihm so der ausschlaggebende Punkt, wieso er nicht an seine Leistung, die er ja auch beim Testevent gezeigt hat, anschließen konnte?
Also wir glauben es schon und er hat das für sich klar so, würde ich sagen, verarbeitet. Mhm. Und er hat dann auch, wir haben ja die Leistungswerte im Rad und das Gefühl auch dazu. Und man hat bei Tim im Einzelrennen schon gesehen, dass er sich schwer tut. Und schon auf dem Rad war das erkennbar. Und wir haben natürlich dann die Mittelwerte der Leistung und die Normalized Power. Wir haben die Werte vom Testevent von ihm. Wir haben auch die Werte von der Staffel von ihm. Und er kam dann nach der Staffel und hat sich die Leistungswerte angeguckt und hat auch die Leistungswerte nach dem Einzelrennen gesehen und hat gesagt, naja gut, so hat sich das nicht angefühlt. Also es war jetzt nicht ein Ausreißer nach oben in der Leistung, sondern es hat sich bei einer für ihn normal gewohnten Leistung einfach schlechter angefühlt, so dass er sagt, er war einfach nicht frisch zu dem Einzelrennen. Und er weiß, wir wissen, dass er dort sensibel reagiert. Vielleicht kann man das für die nächste Zeit noch irgendwie verbessern, in Angriff nehmen, aber das glauben wir, dass das zumindest bei ihm ein Stück weit mit den Ausschlag gegeben hat, dass er nicht den super, super Tag hatte.
Ja. Im Vorfeld wurde ja auch viel darüber geredet, dass bei den Männern ja eine Laufzeit oder dass es überhaupt zu einer Laufentscheidung kommen wird, zu der es ja dann auch gekommen ist, und dass eine Laufzeit von unter 29 Minuten nötig sei, um überhaupt zu gewinnen. Im Endeffekt war das ja gar nicht der Fall. Was könnten die Gründe dafür gewesen sein?
Also, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, beim Testevent um die 14 Athleten, die unter 30 Minuten vermessene, korrekt gerechnete Strecke über die 10 Kilometer gelaufen sind. Und es waren dieses Jahr deutlich weniger. Dort spielen aus meiner Sicht zwei Dinge rein. Zum Ersten, dass so ein Olympiarennen in Summe immer ein Stückchen härter noch ist, als das vielleicht ein Testevent ist oder andere WTCS-Rennen. Das heißt, dass dann am Ende ein bisschen mehr Ermüdung eine Rolle spielt, die ein paar Sekunden kosten. Und das Zweite ist, dass natürlich das relativ warm war dann, dass also einfach Thermoregulation und Hitze, sorry, nochmal ein paar Sekunden kostet, so dass dann die Laufzeiten vielleicht nicht ganz auf dem Niveau lagen bei den, nur bei den Männern, wie wir das im Vorfeld erwartet hatten.
Ja, jetzt ist die DM auf der Sprintdistanz ja auch noch nicht gar nicht so lange her. Bei den Männern hat Justus Nieschlag gewonnen. War das eventuell auch eine falsche Entscheidung, ihn aus dem Kader zu nehmen und nicht mehr für die Olympischen Spiele zu berücksichtigen?
Ja, in der Gesamtschau muss man ja sagen, hatten wir damals die Problematik, dass wir die Kaderkriterien verändert hatten und mehr Athleten hatten, die sehr klar unsere Bundeskader-Normen erfüllt hatten. Und Justus Nieschlag hatte sie zu dem Zeitpunkt nicht erfüllt. Wir waren dann in Diskussion mit dem DOSB und haben da, ja, will ich mal sagen, nicht das Verhandlungsergebnis erzielen können, wie wir uns das erhofft hatten, dass wir einfach noch mal ein bisschen was draufkriegen. Insofern blieb uns an der Stelle nicht viel anderes übrig. Und auf der anderen Seite hat Justus auch sehr klar gesagt, dass sein Weg an sich die Mitteldistanz ist und er sicherlich auch körperlich nun im fortgeschrittenes Alter klingt blöd, aber er ist nicht mehr der Jüngste und ist sicherlich über die Jahre auch nicht der verletzungsfreiste Athlet gewesen, so dass er für sich natürlich auch eine strategische Entscheidung getroffen hatte. Und insofern, sage ich mal, ja, war das aus meiner Sicht damals soweit in Ordnung, was den weiteren Weg für ihn sportlich angeht und was unsere Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt angeht.
Dann schauen wir mal aufs Frauenrennen, das natürlich geprägt war von vielen Stürzen. War das einfach Unglück, dass da nicht mehr bei herausgekommen ist?
Im Nachgang würde ich sagen, ja, das ist natürlich immer die einfachste Antwort, wenn man sagt, gut, das ist dumm gelaufen. Man fragt sich dann natürlich zu den Punkten speziell, wenn solche Stürze passieren, wie steht's um die Fahrtechnik der Athletin? Wie steht's darum, was die Materialauswahl angeht, sprich Reifen oder Luftdruck? Ich glaube, wir haben da erstens Frauen, die halbwegs Radfahren können, also wo wir jetzt nicht riesen Defizite haben in Richtung Kurve anbremsen, Umgang mit Scheibenbremse, was wir teilweise gesehen haben bei anderen Athletinnen, dass wir dort jetzt über riesige Defizite sprechen müssen, wo wir sagen, das war eine sehr klare Sache, das hätte anders laufen müssen. Also ich würde sagen, obwohl es natürlich die einfachste Antwort ist, das ist sehr unglücklich gelaufen, auch in der Richtung, dass es direkt zwei Athletinnen bei uns in der Spitzengruppe getroffen hat mit Laura und mit Lisa. Von der Statistik klingt jetzt ein bisschen blöd, aber würde man immer rangehen, okay, es kann Unglück ins Spiel kommen, aber wenn, dann bitte nicht bei zwei Athletinnen, sondern aus Verbandssicht dann eine Athletin, die andere kommt durch und hat aber uns leider an der Stelle zweimal getroffen.
Seid ihr dennoch zufrieden mit dem Abschneiden der drei Athletinnen, auch, also wenn man die Stürze jetzt auch mit bedenkt?
Ja, also generell ja, auch Nina hat ein sehr starkes Rennen gemacht. Bei Nina war es ein bisschen ärgerlich, dass sie, und wir wissen heute noch nicht warum. Ich habe jetzt noch mal, da ich muss jetzt noch mal einordnen, wenn wir zu den Rennen zurückkommen. Ich habe bis jetzt nicht die Rennen selbst am Stück im Video geschaut. ARD hat uns dort auf der mehr oder weniger privaten Ebene ein bisschen geholfen, weil die Rennen ja aus dem Stream wieder raus sind nach 7 Tagen. Also ich habe jetzt die Videos in voller Länge und ich habe sie mir aber immer noch nicht bis zu Ende angeguckt. Ich habe mir das Staffelrennen jetzt bis zu dem Sturz von Hayden Wild angeschaut, weil ich wissen wollte, was ist da passiert. und habe die anderen Einzelrennen aber noch nicht durchgängig geschaut. Und ich hatte mit dem Trainer von Nina gesprochen. Wir wissen nach wie vor nicht, warum Nina auf der ersten Runde unter der Brücke irgendwie doch relativ viel Zeit hat liegen lassen. Das war im Prinzip ärgerlich. Wenn sie dort auf Schlagweite ist, ist sie dort auch in der Lage, läuferisch dann eine Top 8 mitzumachen. Mhm. Also wir hatten eigentlich das Zeug, mit allen drei Frauen dort im Bereich der Top 8 zu landen. Ich denke, und das war das Beeindruckende bei den Frauen, eine halbe Stunde nach den Einzelrennen, würde ich sagen, waren die beiden Frauen so weit, dass sie gesagt haben, Feuer frei für die Staffel, wir haben überhaupt keinen Zweifel an unserer Form, ist dumm gelaufen, aber das geht weiter. Und ja, insofern, was noch ein bisschen erkennbar war für uns bei dem Rennen, dann im Einzelrennen, dass natürlich irgendwo die Frage der Staffelnominierung noch stand und vielleicht dort nicht das volle Risiko gegangen wurde. Also sie haben dort eine starke Laufzeit gelaufen, natürlich nicht auf dem Niveau wie die Spitze, was aber natürlich schwer ist für Laura und für Lisa, wo man ihnen auch absolut keinen Vorwurf von unserer Seite machen kann, dass sie in so einem eigentlich verlorenen Rennen, wo du eigentlich damit ins Ziel gehst, dort eine Medaille zu machen und in der Gruppe drin sitzt, wo das möglich ist, dass du dann nicht mehr die hohe Laufleistung abrufst. Das sind einfach auch psychologische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und insofern, muss man das akzeptieren. Lisa hat auch artikuliert, ihr war es am Ende egal, ob sie jetzt der 7., 8. oder 9. wird. Kann ich auch absolut verstehen. Aber ja, so würde ich vielleicht das Frauenrennen einschätzen.
Du hast Lisa gerade schon angesprochen, die ja wahrscheinlich die größte Chance hatte auf eine Medaille und dann auch in der Spitzengruppe war, die schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie auch eine Cassandre Beaugrand im Laufen schlagen kann. Ja, wie hat sie nach dem Rennen reagiert? War das dann direkt abgehakt und jetzt ist Fokus auf Staffel, so wie du es gesagt hast, oder war auch eine gehörige Portion Frust irgendwie dabei?
Ja, ich würde sagen, sie war dort sehr schnell mit abgehakt. Jetzt geht's weiter in Richtung Staffel. Wobei wir zu dem Zeitpunkt die Nominierung noch nicht gemacht hatten innerhalb des Teams. Aber trotzdem ist sie aus dem Rennen raus und hat gesagt, sie nimmt viel Positives mit. Sie hat wieder viel gelernt. Und es ist nicht so, dass dort das Negative überwiegte. Das war direkt abgeschlossen eigentlich.
Ja. Dann stand natürlich noch die Mixed Relay an. Auf welcher Grundlage habt ihr die Entscheidung für die Besetzung der Staffel getroffen?
Ja, das war eine sehr... sehr schwierige Entscheidung. Es war eigentlich die schwierigste Entscheidung für uns nominierungstechnisch der letzten Jahre. Und dort muss man vielleicht ein bisschen ausholen im Vorfeld. Uns war klar, dass das eine sehr, sehr schwierige Entscheidung werden würde, weil wir natürlich insgesamt drei sehr starke Frauen und drei sehr starke Männer dort vor Ort hatten. Das heißt, wir haben intern immer gesagt, wir haben dort eigentlich hart gesagt ein Luxusproblem, weil wir automatisch ja sechs Athletinnen vor Ort haben und wir haben dort eine sehr tragische Entscheidung zu treffen, weil natürlich die Entscheidung der Staffel für die Athletin und den Athleten, die dort nicht berücksichtigt werden, relativ wahrscheinlich auch eine Entscheidung dagegen ist, ob jemand eine Medaille gewinnt oder nicht. Mhm. Deswegen war uns die Tragweite dieser Entscheidung von vornherein im letzten Jahr bewusst. Wir haben deswegen in Namibia im Trainingslager alle vor Ort anwesenden Athletinnen, und es fehlte nur Lisa, zusammengenommen und haben mit den Athleten in die Diskussion gegangen, okay, wie wollen wir mit der Situation umgehen? Wir wollten auf jeden Fall eine sehr klare, saubere Situation vor den Olympischen Spielen mit den Athleten besprochen haben, dass wir nicht in dieser schwierigen Nominierungsentscheidung irgendwie das Team gefährden in Paris direkt. Und wir haben dann den Athleten Vorschläge gemacht zur Nominierung, zur Möglichkeit, das Team zu nominieren. Die Athleten haben dann 2-3 Tage drüber nachgedacht, dann haben wir uns wieder mit ihnen zusammengesetzt und am Ende ist die Entscheidung rausgekommen, dass die Athletinnen und Athleten gesagt haben, wir wollen die Staffelnominierung einzig und allein auf Basis einer Trainerentscheidung durch Louis de la Haye, Torben Hoffmeister und meine Person. Das haben wir dann mit dem DTU-Präsidium und mit dem DOSB besprochen und die Beteiligten haben das soweit alles mitgetragen. Und das heißt, ja, wir konnten dann die Entscheidung treffen, auf Basis einer Trainerentscheidung, was natürlich immer eine gewisse Subjektivität mit unterstellt, insofern nicht ganz einfach ist. Und ja, am Ende ist es so gelaufen.
Wie war die Stimmung innerhalb des Teams dann im Vorfeld zur Mixed Relay?
Natürlich erstmal angespannt. Und wir haben dann gesagt, unmittelbar nach den Einzelrennen, wir treffen für uns eine Entscheidung, wir schlafen einmal drüber und wir nehmen direkt am Tag danach das Team zusammen. Es war ein Tag, vielleicht noch ein Tag, aber wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen dort ganz schnell Klarheit in das Team bringen, um sofort den Fokus in Richtung Staffel dann lenken zu können. Ja. Und ja, das hat am Ende funktioniert. Es gab natürlich eine würde ich sagen, teilweise etwas kontroverse Nominierungssitzung, so würde ich es mal nennen. Wir haben da ungefähr eine knappe Stunde mit den Athleten diskutiert, aber am Ende würde ich sagen, ist es eine sehr tragische Entscheidung natürlich für Nina und für Jonas gewesen, die absolut nicht so einfach zu verarbeiten ist. Also darf man nie vergessen, dass das für sie eine sehr, sehr schwierige Situation war, aber am Ende würde ich sagen, zumindest die vier Staffelathleten haben die Entscheidung dann akzeptiert und gut zueinander gefunden, sodass wir auch eine konstruktive Vorbereitung machen konnten dann für die Staffel.
Ja. Wenn du an das Mixed Relay Rennen zurückdenkst, was waren so die Schlüsselstellen im Rennen, auch wenn du das Rennen jetzt noch nicht in ganzer Länge gesehen hast?
Also die erste Schlüsselstelle war natürlich, dass wir nicht in den Sturz verwickelt sind. Generelle Schlüsselstelle, ich kann... Ja, so eine ganz generelle Schlüsselstelle, ja, gab's mehrere. Ja, also vielleicht zur Einordnung. Wir hatten eine relativ klare Taktik. Wir müssen kein offensives Rennen machen. Wir haben die weltweit eine der stärksten Athletinnen in der Staffel auf der Position 4. Mhm. Und es gilt mit Laura. Und die Zielstellung der zwei davorliegenden Athletinnen und von Lisa war ganz klar. Wir müssen versuchen, Laura auf Schlagweite zur Spitze auf der 4 abzuliefern. Wenn das gelingt, kann alles passieren. Am Ende muss man sagen, ist es gelungen. Und die Schlüsselstellen dazu war sicher die gute taktische Entscheidung von Lisa, sich dort auf ihr Laufen zu verlassen. Und sicher auch die gute taktische Entscheidung von Laura, Taylor Nipp nicht fahren zu lassen und dort nicht nervös zu werden, was den Abstand nach vorne angeht. Ja. Das waren sicherlich aus meiner Sicht so zwei Schlüsselstellen. Insgesamt ist noch wichtig, dass alle Athleten natürlich absolut alles gegeben haben, eigentlich die Taktik so von vorne bis hinten gut umgesetzt haben, dass keine Fehler passiert sind und alle absolut hoch konzentriert und fokussiert waren.
Ja. Was war die generelle Taktik im Rennen? Erstmal, ob die Franzosen nicht zu weit ziehen zu lassen, die sich dann natürlich irgendwie selbst ausgeschaltet haben, dann leider früh im Rennen. Oder war das auch eher so ein Fokus auf andere Nationen? Oder wolltet ihr einfach euer Ding machen?
Nee, wir haben uns nicht auf andere Nationen fokussiert, ja. Jetzt ganz speziell. Wir sind einfach nur so rangegangen, dass wir für uns immer reflektieren, die Staffel sind Ausscheidungsrennen erstmal. Du musst so lange wie es geht bei der Musik sozusagen dabei bleiben, vorne dabei bleiben. Wenn du einmal abgemeldet bist, ist es unheimlich schwer, wieder zurückzukommen. Und das ist so das, wovon wir uns haben leiten lassen, bei der Aufstellung der Reihenfolge. Also man kann jetzt natürlich diskutieren, tauscht man die Position Tim und Lasse. Das haben wir auch diskutiert und waren dann dort klar, haben da auch mit den Athleten Übereinstimmung gefunden. Tauscht man vielleicht die Position Lisa und Laura? Dort waren wir auch sehr klar, so wie Laura die Staffelrennen im gesamten letzten Olympiazyklus gemacht hat. Und insofern war für uns erstmal die interne Aufstellung sehr schnell sehr klar. Und die generelle Ausrichtung, wie gesagt, Staffelrennen betrachten wir immer ein bisschen als Ausscheidungsrennen. Wir müssen dabei bleiben. Jeder hat die Aufgabe, möglichst vorne abzuliefern, zu übergeben auf den nächsten Athletin oder die nächste Athletin. Und das hat soweit sehr gut funktioniert.
Was sind dann so die Kriterien, über die ihr nachdenkt, wenn ihr jetzt zum Beispiel überlegt, ob ihr Position 1 und 3 tauscht? Was sind so die athletischen Anforderungen auch, die es dann braucht an diesen Positionen?
Ich brauche auf der Position 1 einen absolut stabilen Athleten, in sehr, also so wie es im Moment ist, dass die Männer zuerst, also Mann, Frau ist ja im Moment die Reihenfolge. Das wird übrigens im nächsten Olympiazyklus wieder geändert. Aber unter der Bedingung, wie wir jetzt diesem Olympiazyklus unterwegs waren, brauchen wir auf der ersten Position immer einen Mann, der sehr hochleistungsfähig, sehr stabil ist. Mhm. Und wo man nicht irgendwo ins Wackeln kommt und der auch im Schwimmen so stark ist, dass dort nicht die Lücke direkt aufgeht. Und dann ist das eigentlich wie so eine Art Puzzlespiel, dass das Betreuerteam, das Trainerteam sehr gut einschätzen kann, welcher Athlet hat wo seine Stärken und so seine Schwächen. Und dann ist das so ein Sekunden-Pokerspiel, würde ich das mal nennen. Mhm. Dass wir intern einschätzen, okay, Athlet X gewinnt vielleicht im Laufen auf Athlet Y aus irgendwelchen anderen Nationen 5 Sekunden oder verliert 5 Sekunden. Athlet Y, der dann direkt danach ins Wasser springt, hat seine Schwäche im Schwimmen oder seine Stärke im Schwimmen, gewinnt nochmal 4 oder 5 Sekunden oder verliert 4 oder 5 Sekunden. Und so puzzeln wir uns das bestmöglich zusammen und versuchen, das Konstrukt praktisch dann so zu entwickeln, dass es funktioniert. Und wir haben dort mitbekommen im Nachgang von den Olympischen Spielen, dass uns die Briten schon darum beneiden, dass wir das offenbar im Moment vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegen als andere Nationen, weil vom Papier wären die Briten klar stärker gewesen. Ne? Also vom Papier waren auch die Franzosen stärker. Gut, da war der Sturz, also mit Papier meine ich von den Einzelrennen her. Ich weiß auch nicht, ob es noch andere Nationen gab, die hätten noch stärker sein können als wir. Also ich glaube, dass uns das im Moment wirklich gut gelingt, dass wir da unser Lehrgeld sozusagen bezahlt haben die letzten Jahre mit Wettkampfanalysen und mit Probieren und mit mal durchtauschen, so dass wir dort noch einen kleinen Vorsprung haben, vielleicht auch was so taktisches Verständnis von den Staffelrennen angeht.
Ja. Die viel wichtigere Frage ist, habt ihr Taylor Nipp im Nachgang einen ausgegeben?
Nein, glaube ich nicht. Es war klar, dass sie auf der Position eine entscheidende Rolle für uns haben kann. Und Lara war auch klar, dass sie auf jeden Fall das Hinterrad halten muss und dass sie sich dann nicht auf zu viele Spielchen einlassen muss. Also dafür kennen die sich zu lang. Aber das war, ich sag mal, nicht unerwartet, dass die Situation so kommt.
Was nehmt ihr jetzt von den Spielen in Paris für die nächsten Spiele dann 2028 in Los Angeles mit? Was sind Dinge, die gut gelaufen sind und woran kann und muss in den nächsten Jahren noch gearbeitet werden?
Ja, das ist keine ganz einfache Frage, weil die betrifft ganz schnell eigentlich die Individualität der Athletinnen und Athleten. Also jede Athletin hat dort aus unserer Sicht noch Entwicklungspotenzial. Wir Stand heute glauben wir auch, dass die Athletinnen und Athleten alle weitermachen wollen bis 28. Ist noch nicht ganz sicher, aber so, was die ersten Rückmeldungen angeht. Und dort ist natürlich die individuelle Ebene erstmal ausschlaggebend. Deswegen wäre es jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, dort ins Detail zu gehen. Was wir insgesamt glauben, ist, dass wir mit dem Vorbereitungssystem, wie wir es jetzt die letzten 2, 3 Jahre gefahren haben, sehr gut laufen, dass es einen Teil Individualität gibt, so auch die letzte Vorbereitung vor Olympia, wo die Athleten im Prinzip mit ihren Heimtrainern in der Hauptverantwortung waren und von uns lediglich unterstützt begleitet wurden, bis zu zentralen Trainingslagern, wo alle zusammen trainieren, wo praktisch die Besten aus Triathlon Deutschland miteinander trainieren und auch eine gute Gemeinschaft aufgebaut haben in den letzten Jahren, dass das vom Vorbereitungssystem an sich erstmal sehr gut funktioniert. Höhentraining muss weiter eine Rolle spielen, Hitzeanpassung muss weiter eine Rolle spielen. Und dann geht es im Prinzip bei jedem individuell weiter, was so einzelne Leistungsprofile oder einzelne Bausteine angeht, die noch verbessert werden sollten und müssten. Ja. Und ansonsten kann man noch sagen, dass wir, glaube ich, in Paris das Management vor Ort sehr gut hinbekommen haben. Wir haben ja im Vorfeld die Entscheidung getroffen, wir gehen bis in den Einzelrennen in ein Hotel, was nah an der Strecke liegt, haben dort unsere Ruhe, gehen dann ins Dorf. Das stand für uns dann nochmal ein bisschen auf wackeligen Füßen, aber die Athleten haben dann nach den Einzelrennen sehr klar artikuliert, sie wollen ins Dorf. Da waren wir uns dann nochmal ein bisschen unsicher an der Stelle. Wir haben uns gesagt, okay, dann ziehen wir um. Das war nochmal ein stressiger Tag, aber das Management vor Ort hat am Ende gut funktioniert. Und das ist immer nicht so ganz einfach, unter solchen Major Games und in so einer Großstadt dann alles so gut hinzukriegen. Ja.
Warum war der Umzug ins Dorf so ein großes Thema für euch? Einfach organisationstechnisch oder auch wegen so Faktoren wie Ansteckungsgefahr etc.?
Es schafft mehr Unruhe, es ist dann natürlich eine Ansteckungsgefahr da, das Training wird schwieriger, also von dort dann zu dem jeweiligen offiziellen Schwimmtraining zu kommen, Rad- und Lauftraining im Dorf aus, dem Dorf raus, nicht so einfach, ist alles vom Hotel besser managebar gewesen, Ablenkung auf verschiedensten Ebenen, einfach immer Trubel um sich drumherum zu haben, so ein bisschen, das waren eigentlich so Faktoren, die so ein bisschen gegen das Dorf gesprochen haben. Aber was fürs Dorf spricht, ist natürlich das Ambiente, die Atmosphäre, die vielen anderen Top-Athleten aus der ganzen Welt, die dann dort sind und dass einem vielleicht doch nach anderthalb Wochen die Decke auf den Kopf fällt, was das Hotel angeht, ja. So dass wir am Ende auch mit der Entscheidung gut waren und das am Ende so gemacht haben, wie wir das eigentlich im Vorfeld geplant hatten.
Ja. Jetzt sind ja bis LA ist noch viel Zeit, ist so ein kleiner Blick in die Glaskugel, aber wie könnte ein mögliches Team in Deutschland in LA aufgestellt sein?
Oh, namentlich?
Wenn du möchtest?
Nee, also namentlich könnte ich das im Moment nicht sagen. Das wäre wirklich ein Blick in die Glaskugel und das 4 Jahre sind eine unheimlich lange Zeit. Mhm. Ich glaube, wir sehen im Moment in unserem Frauenteam, dass dort sehr viele hochleistungsfähige Frauen bis zu den Jüngeren wie einer Annika Koch, die jetzt nicht dabei war, oder einer Tanja Neubert oder einer Julia Bröcker, einer Jule Behrens oder einer Selina Klamt. Also, dass wir dort sehr, sehr breit aufgestellt sind, wo ich einfach mal hoffe, dass uns dort keine Athletin oder kein Athlet verloren geht, jetzt über die nächste Zeit. Bei den Männern ist es so, da sind natürlich Athleten dabei, wie Jonas oder wie Lasse, die jetzt nicht mehr die absolut jüngsten sind, wo wir einfach mal schauen, wo auch bei Lasse dann gesundheitlich, wie es weitergehen kann. Bei den Männern sind wir deutlich nicht so breit aufgestellt wie bei den Frauen. Und das betrifft auch dann aus meiner Sicht die U23 und im Moment auch die Junioren. Mhm. Also dort haben wir schon eine Herausforderung auf die nächsten Jahre der Heranführung weiterer Athleten und der möglichst ein bisschen der breiteren Aufstellung des Teams. Ja, das vielleicht so mal zur Gesamteinordnung über die nächsten Jahre. Insgesamt ist jetzt immer so ein Jahr, wo man sagt, das nacholympische Jahr, das gibt's nicht das olympische Qualifikationsranking, da kann man immer ein bisschen Ruhe ranlassen, da kann man mal ein bisschen Luft holen, ein bisschen experimentieren, vielleicht mal einen Ausflug in Richtung 70-3 machen für den einen oder anderen, sich ein bisschen ausprobieren und dann geht doch die Konzentration schon wieder los auf die nächsten 3 Jahre dann.
Ja, steht dieses Jahr natürlich, stehen noch 2 WTCS-Rennen, einmal in China und dann das Grand Final an. Lisa hat noch realistische Chancen auf den WM-Titel. Wie geht's jetzt auch für dich weiter? Was steht in den nächsten Wochen und Monaten noch an?
Ja, das geht nochmal relativ straff weiter für uns. Also ich bin jetzt am Wochenende in Valencia, das Wochenende danach bei der EM Olympische Distanz in Vichy. Dann haben wir Weihai. Das wird der Steffen Justus mit Julia Seibt absichern von der Trainerposition für die DTU. Das ist das WTCS-Rennen, was noch ist. Und dann natürlich ist noch ein Weltcup in Rom und dann das Grand Final in Torremolinos bei Malaga, wo ich dann auch noch sein werde. Und ja, also es ist nochmal geballt jetzt mit Wettkämpfen im olympischen Bereich. Und wir glauben, wenn man sich die Startlisten jetzt anschaut, dann hat man nach Olympia immer folgende Effekte. Die vielleicht super erfolgreich waren, die fallen natürlich erstmal ein Stück weit in ein kleines moralisches, psychologisches Loch. Für die ist die Frage, schaffe ich es jetzt, mich zu motivieren, dort nochmal mit voller Konsequenz weiter zu trainieren, um die Form dann nochmal aufzubauen oder zu halten bis zu diesen Wettkämpfen. Wenn man dort in die Startliste bei High schaut, gerade bei den Frauen, dann sieht man schon, dass dort ein bisschen, ja, dass die dichte Qualität des Feldes nicht mehr so hoch ist wie natürlich im Mai dieses Jahres. Und insofern denke ich, hat Lisa gute Chancen, dort in der Gesamtwertung WTCS nochmal eine Rolle zu spielen. Mhm. Und wir haben sehr viele Frauen in Weihai am Start, bei den Männern nur Jonas. Und ich denke, beim Grand Final werden wir dann ein bisschen eine ähnliche Situation haben, wobei Tim dort auch nochmal mit eingreifen möchte. Und Lasse hat leider verletzungsbedingt seine Saison beendet. Ich glaube, das hat er auch schon öffentlich gemacht. Wir haben dann ein bisschen mit einer Verletzungssache zu tun, die nochmal ins Spiel gekommen ist. Und wenn man in andere Nationen schaut, sehen wir natürlich auch, dass die Super League dort eine gewisse Rolle spielt, dass dort Athleten dabei sind. Für die, denke ich, wird es auch schwer, unmittelbar nach Olympia jetzt, die Rennen nochmal in der Folge. Wenn ich dort voll in Richtung Super League gehe, wird es sicherlich schwer, Richtung Grand Final dann die Form nochmal zu halten, weil das ist jetzt noch über 6 Wochen oder 4 Wochen, 5 Wochen hin in etwa. Ja. Also schwer kalkulierbar, was jetzt bei den einzelnen Athleten Richtung Saisonende passiert. Man muss damit rechnen, dass dort ein paar Ausfälle noch kommen.
Jetzt bist du seit ja schon fast knapp 2 Jahren Bundestrainer offiziell. Was hast du so gelernt in den 2 Jahren? Auch wie konntest du dich noch weiterentwickeln in der Zeit?
Ja, gute Frage. Muss ich für mich mal so ein bisschen reflektieren. Also was für mich erst nochmal ein Umdenken war, ich war ja viele Jahre im Nachwuchs tätig, dass man es dann doch mit erwachsenen, gestandenen Athleten zu tun hat, dass man deutlich mehr in Richtung Eigenverantwortung, Selbstständigkeit denken und arbeiten muss. Das ist so der erste Punkt. Der zweite ist, dass es immer sehr, sehr viel Kommunikation braucht. Also sowohl mit den Athleten als auch mit den Heimtrainern, dass das absolut notwendig, wichtig ist, dort immer praktisch auf der Höhe der Zeit zu sein und immer in einem guten, engen Austausch zu sein, um dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch die richtige Abbiegung zu finden und gute Entscheidungen zu treffen in kritischen Phasen. Ja, das sind so die 2 Hauptpunkte. Dass es natürlich auch anstrengend ist und dass aber ein gutes Team auch extrem wichtig ist. Und wir hatten jetzt ein extrem gutes Team, wo es sicher ein paar Veränderungen geben wird. Ja, das sind so meine Sachen, die ich mir mitnehme.
Thomas, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst.
Gleichfalls, mir auch. Und auch vielen Dank von meiner Seite.
Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.